Tore zur Freiheit. 13. Kapitel. Göttliche Eigenschaften. Die Demut der Dienstbarkeit. Die Stufe wahren Menschentums. Das Leben des Menschen ist göttlich und ewig, weder vergänglich noch auf die Sinne bezogen. Die Erhabenheit des Menschen besteht darin, zur Erkenntnis Gottes zu gelangen. Die Glückseligkeit des Menschen liegt im Wohlgeruch der Liebe Gottes. Das ist der höchste Gipfel dessen, was der Mensch auf dieser Welt erreichen kann. In den letzten 3 Tagen vor Abdu'l-Bahas Abreise aus diesem Land suchte ich ständig seine Gegenwart. Diese frühen Dezembertage brachten Kälte in meinen Körper und in mein Herz. Und doch war ich selbst dann noch nicht so weit, aus vollem Herzen sagen zu können, dass ich die göttliche Stufe Baha'u'llahs und seinen Platz in der langen Reihe göttlicher Offenbarer akzeptiert hätte, auch wenn ich keinerlei Zweifel an der Stufe Abdu'l-Bahas hatte. Was machte es schon, wenn meine Beschreibung seiner Stufe nicht genau so war, wie seine Freunde ihn sahen? Es genügte mir, in ihm den vollkommenen Menschen zu sehen, und ich wollte gern alles, was ich hatte oder jemals haben könnte, opfern, um mich dieser Vollkommenheit zu nähern. Das lag nicht einfach daran, dass er mich in seiner Reaktion auf die Umstände und Bedingungen des täglichen Lebens niemals enttäuschte, da er nichts an Weisheit, Demut, Mut, Güte und Höflichkeit zu wünschen übrig ließ. Wäre das alles gewesen, so würde ich mein eigenes Urteil zum Maß aller Dinge machen. Wer war ich zu bestimmen, ob er klug sei oder nicht? Was konnte ich in meiner Unwissenheit davon verstehen? Wie könnte ich seine Stufe je beurteilen, ohne ihn mit mir selbst zu vergleichen und mit allen anderen, die ich je gekannt hatte? So gesehen konnte es keinen Zweifel geben. Er war unermesslich überlegen. Er ragte aus der Menschheit hervor wie der Mont Blanc auf einer Ebene. Aber es gab noch etwas anderes, was die sorgfältigen Leser dieser Chronik wahrgenommen haben müssen, auch wenn es sich der Beschreibung entzieht. Doch man muss es versuchen, denn eben dieses schwer Fassbare gibt viel Aufschluss über seine Macht. Eine dieser faszinierenden und provozierenden Eigenschaften war sein spontanes Lachen, wenn es um Themen ging, die in der Regel mit großem Ernst behandelt wurden. Am letzten Tag in New York beispielsweise hatte ich mein letztes persönliches Gespräch mit ihm. Ich nahm Abschied und mein Herz war betrübt. Stockend drückte ich meinen Kummer darüber aus, dass er das Land verließ und ich ihn aller Wahrscheinlichkeit nach nie wiedersehen würde. Wir standen. Es war das letzte Lebewohl. Abdu'l-Bahá legte seinen Arm um meine Schultern, ging mit mir zur Tür und sagte, dass ich in allen Welten Gottes bei ihm sein würde. Und dann lachte er, ein herzhaftes, glockenhelles Lachen, während ich mich mit Tränen in den Augen fragte, warum lacht er? Dennoch waren diese Worte, der Tonfall, in dem er sie äußerte, und sein fröhliches Lachen über all die Jahre ein Licht der Erleuchtung auf meinem Weg. Ein weiteres auffälliges Merkmal war sein Schweigen. In der Welt sozialen und intellektuellen Umgangs, in der ich verkehrte, war Schweigen fast unverzeihlich. Vom College-Studenten bis zum Anwalt, Doktor, Minister oder Staatsmann war eine schnelle Antwort, eine geistreiche Bemerkung, ein kluger Hinweis, ein wissendes Lächeln, wertvolles Kapital. Sie alle hatten ihre Richtlinien und ihre Reputation hing weitgehend von ihrem Geschick oder mangelndem Geschick ab, bei jeder Gelegenheit mit Worten zu glänzen. Wie anders ging Abdu'l-Bahá mit dem Fragesteller, mit dem gewandten Gesprächspartner und mit der Gelegenheit um? Dem Fragesteller begegnete er zunächst mit Schweigen, einem äußerlichen Schweigen. Er ermunterte den anderen immer zum Sprechen und hörte selbst zu. Da gab es nie diese eifrige Anspannung, diese so häufig anzutreffende Ruhelosigkeit, die sehr deutlich zeigt, dass der Hörer eine Antwort bereithält, um diese, sobald sich die Gelegenheit bietet, zu äußern. Manche Menschen werden als gute Zuhörer bezeichnet, aber nie hatte ich mir einen Zuhörer wie Abdul-Bahá vorstellen können. Es war mehr als eine verständnisvolle Aufnahme dessen, was das Ohr erreicht. Es war, als würden zwei Individuen zu einem werden, als ob er sich mit dem Sprecher so stark identifizierte, dass sich ihre Seelen verbanden und Worte fast unnötig, ja überflüssig waren. Während ich dies schreibe, erinnere ich mich an die Worte Bahá'u'lláhs. Ein Diener nähert sich mir im Gebet, bis ich ihm Antwort gewähre. Und wenn ich ihm Antwort gewährt habe, dann werde ich das Ohr, mit dem er hört. Genau so war es. Abdul-Bahá schien mit meinen Ohren zu hören. Sie sehen, wie ich versuche, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Dies alles mag dem Leser fantastisch erscheinen. Vielleicht haben andere bei ihren Zusammentreffen mit ihm diesen Eindruck nicht gewonnen, aber für mich ist dieses beständige Merkmal Abdul-Bahás eine meiner lebhaftesten Erinnerungen, über die ich viel nachgedacht habe. Und wenn unter dieser ermutigenden Zuneigung der Fragende sich seiner Worte entledigt hatte, folgte eine kurze Zeit der Stille, Erklärung oder Rat erfolgten nicht unverzüglich und umfassend. Manchmal schloss er seine Augen einen Moment lang, als ob er Führung von oben suchte. Manchmal setzte er sich und erforschte die Seele des Fragenden mit einem liebevollen, verständnisvollen Lächeln, das das Herz schmelzen ließ. Und wenn er dann endlich sprach und die wohlklingende, melodische Stimme ertönte, waren die Worte so unerwartet. Oft schienen sie mit dem Thema nicht viel zu tun zu haben, so dass der Fragesteller zunächst etwas verwirrt war, aber immer folgte darauf, bei mir zumindest, eine Ruhe und ein Verständnis, das viel tiefer ging als nur in den Kopf. Noch ein weiteres der vielen Merkmale, die sich der Erinnerung eingeprägt haben, ist sein Scharfblick für den Kern eines jeden Themas, das zur Diskussion stand. Manchmal zeigte sich dies durch eine Geschichte, in der Witz und Weisheit so untrennbar vermischt waren, dass man oft nicht wusste, ob man lachen oder weinen oder in Ehrfurcht verharren sollte. Am Mohongsee, wo Abdul-Bahá zu den Mitgliedern der Internationalen Friedenskonferenz sprach, ging er eines Morgens mit einer Gruppe von Freunden spazieren, als sie auf eine Gruppe von jungen Leuten trafen. Nach einer kurzen Begrüßung sagte er, dass er ihnen gern eine orientalische Geschichte erzählen würde. Eines Tages veranstalteten die Ratten und Mäuse eine wichtige Konferenz zur Frage, wie man Frieden mit der Katze schließen könnte. Nach einer langen und hitzigen Diskussion wurde beschlossen, dass es das Beste sei, der Katze eine Glocke um den Hals zu binden, sodass die Ratten und Mäuse bei jeder Bewegung der Katze gewarnt würden und Zeit hätten, ihr aus dem Weg zu gehen. Dies schien ein ausgezeichneter Plan, bis die Frage aufkam, wer die gefährliche Aufgabe übernehmen könne, der Katze die Glocke umzuhängen. Keine der Ratten konnte sich das vorstellen, und die Mäuse meinten, sie seien allesamt zu schwach. So endete die Konferenz in einem Durcheinander. Alle lachten und Abdul-Bahá mit ihnen. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, dass dies den Friedenskonferenzen ähnelte. Viele Worte, aber wahrscheinlich dürfte niemand bereit sein, dem Zaren von Russland, dem Kaiser von Deutschland, dem Präsidenten von Frankreich und dem Kaiser von Japan die Glocke umzuhängen. Die Gesichter wurden ernst. Abdul-Bahá lachte wieder und sagte, es gebe eine göttliche Keule, die ihre Macht zertrümmern werde. Man betrachte dies im Licht der Weltereignisse der 25 Jahre, seit Abdul-Bahá diese Geschichte einer Gruppe junger, glücklicher Leute erzählt hatte, die gerade den von gutmeinenden, aber ohnmächtigen Menschen wortreich vorgetragenen Appellen für den Weltfrieden und der zerfahrenen Diskussion darüber, wer der Kriegskatze die Glocke umhängen solle, gelauscht hatten. sein scharfes Vordringen zum Kern der Problematik und sein Lachen, als er die Situation in einer kleinen alten Fabel zusammenfasste, zeigt zwar das von mir erwähnte charakteristische Merkmal, aber nur zu einem geringen Grad. 2 Jahre später brach der Weltkrieg aus. Einige dieser jungen Menschen, die mit ihm so unbeschwert gelacht hatten, haben bestimmt ihr Leben in Flandern gelassen. Der deutsche Kriegsherr floh aus seinem Reich, seine Träume wurden zum Albtraum, eine Sturzflut überschwemmte die Welt und Throne wurden hinweggespült wie Hütten und Häuser durch ein Frühjahrshochwasser. Das war sie, die göttliche Keule. An einem dieser letzten Tage, während wir darauf warteten, dass sich die Freunde versammelten und der Meister mit einer kleinen Gruppe in der Nähe beschäftigt war, unterhielt ich mich mit Mahmud, einem der persischen Freunde. Wie immer war ich im Geiste damit beschäftigt, ihn zu beobachten. Seine Gesten, sein Lächeln, seine strahlende Persönlichkeit übten eine ständige Faszination aus. »Darf ich fragen«, sagte Mahmud, »ob Sie je von der Kanzel über die Sache Bahá'u'lláhs sprechen?« »Ja«, antwortete ich, »leider nicht so oft, wie ich es gerne würde«, aber um ein Thema zu veranschaulichen, zitiere ich häufig aus den Schriften. »Nennen Sie den Autor, wenn Sie zitieren?« »Selbstverständlich«, antwortete ich etwas überrascht, »ich gebe natürlich meine Quelle an.« Er sagte, »das muss Mut erfordern. Erhebt sich da keine Kritik?« Ich habe nie darüber in diesem Lichte nachgedacht. Warum sollte es Mut erfordern, ohne Rücksicht auf Ihre Quelle über die Wahrheit zu sprechen? Wir leben nicht im Mittelalter. Mahmud ging zu Abdu'l-Bahá und sprach zu ihm einige Worte auf Persisch. Der Meister lächelte mir zu mit diesem unbeschreiblich durchdringenden Blick, von dem ich schon oft gesprochen habe. Er bemerkte, dass es eine Menge Mut bedürfe. Es geschah am Nachmittag des 3. Dezember in der Park Avenue im Haus einer Frau, die seit Jahren ihr Leben dem Dienst gewidmet hatte, trotz des bisweilen gewalttätigen Widerstandes ihres einflussreichen Mannes, der sogar so weit gegangen war, sie von Psychiatern untersuchen zu lassen. Er wurde aber einige Jahre später ein treuer Anhänger der Sache Bahá'u'lláhs. Der große Salon war voll, als der Meister zu uns sprach. Er sprach nur wenige, aber prägnante Worte, und befasste sich erneut mit den besonderen Eigenschaften, die einen Gläubigen auszeichnen. »Ich flehe zum Königreich Abha und bitte um außergewöhnliche Segnungen und Bestätigung für Sie, auf dass Ihre Zungen gelöst werden, Ihre Herzen wie klare Spiegel vom Licht der Sonne der Wahrheit durchflutet werden, Ihr Denken sich erweitert, Ihr Verständnis lebendiger werde, und sie auf der Ebene der menschlichen Vollkommenheit voranschreiten. Wenn der Mensch selbst keine Vollkommenheiten erwirbt, wird er auch nicht in der Lage sein, andere Vollkommenheit zu lehren. Nur wenn der Mensch selbst Leben erlangt, kann er anderen Leben spenden. Nur wenn er selbst zum Licht gelangt, kann er das Licht spiegeln. Wir müssen uns daher bemühen, die Vollkommenheiten der Menschenwelt zu erwerben, ewiges Leben zu erlangen und den göttlichen Geist zu suchen, damit wir dadurch anderen Leben verleihen und ihnen Leben einhauchen können. Während ich diese Worte niederschreibe, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem der Herausgeber einer bekannten, einflussreichen christlichen Zeitschrift. Er schrieb und lehrte viel über den Zustand der Welt und ist ein eloquenter Anhänger der Sache des internationalen Friedens. In diesem Interview, um das ich wegen eines seiner Bücher gebeten hatte, erwähnte ich das Bahá'í-Haus der Andacht und seine eindrucksvolle Kuppel, die fast in Sichtweite von unserem Treffpunkt war. Sofort änderte sich seine Haltung. »Wenn Sie über den Bahá'ísmus sprechen«, sagte er, »habe ich nichts mehr zu sagen.« »Haben Sie seine Lehren untersucht?«, fragte ich, ziemlich überrascht über diese seltsame Haltung. »Nein, habe ich nicht und wünsche auch nicht, es zu tun«, antwortete er. Und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort, »das mag ein Vorurteil sein, und ich will offen zugeben, dass ich voreingenommen bin.« Wie können wir jemals zum Weltfrieden gelangen, wenn wir uns nicht von Vorurteilen befreien?« sagte ich, während ich mich erhob, um zu gehen, da das Interview offensichtlich zu Ende war. »Sicher können wir uns von diesem Dämon befreien.« »Niemals«, sagte er lächelnd, aber mit großem Nachdruck, »nie können wir uns von Vorurteilen befreien. Sie sind ein unausrottbarer Teil der menschlichen Natur.« Ich spreche von diesem eigentlich unwichtigen Vorfall, um die unwiderlegbare Weisheit der eben zitierten Worte Abdu'l-Bahá's zu verdeutlichen. Er hält uns kein unerreichbares oder unbestimmtes Ideal vor Augen. Er zeigt eine einfache und nachweisbare Tatsache auf. Und im Lichte dieser Tatsache verstehen wir sofort, warum es so wenig echten Fortschritt in Richtung auf universellen Frieden und Einheit der Religionen gibt, auch wenn diese Ideale durch ihre Anhänger wortreich vertreten werden. Wie offensichtlich liegen ihren Worten Vorurteile, Eigennutz und eine beschränkte Vision zugrunde? Wie können Herzen, die durch solche Nebel getrübt sind, die Sonne der Wahrheit reflektieren? Wie können sie anderen Leben einhauchen, wenn sie selbst keinen aufrichtigen, aufopferungsvollen Wunsch hegen, Leben zu erlangen? Am selben Abend sprach Abdu'l-Bahá wieder kurz zu einer Gruppe von Bahá'í-Freunden über das Thema, das ihm an diesen letzten Tagen sehr am Herzen und auf den Lippen zu liegen schien. Die Stufe, zu der die Bahá'u'lláhs Lehren angenommen hatten, berufen waren und die sie aufgrund ihrer Annahme erlangen sollten. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Geschichte, die mir einer der Freunde erzählt hatte, der bei einem Treffen des Ausführungsgremiums des Geistigen Rates von New York zugegen war. Man hatte Abdu'l-Bahá gebeten, dabei zu sein. Nachdem er ihren Beratungen etwa eine halbe Stunde lang zugehört hatte, erhob er sich, um zu gehen. An der Tür hielt er einen Moment inne und betrachtete die Gesichter, die sich ihm zugewandt hatten. Nach einem Moment des Schweigens sagte er, dass ihm gesagt worden sei, dies sei die Sitzung des Ausführungsgremiums. »Ja, Meister«, sagte der Vorsitzende. »Warum führen Sie dann nichts aus?« Er betonte immer die Taten. Taten von solchem Wert und solcher Reinheit, dass sie den Zuhörern unerreichbar schienen. Dennoch wurde der Maßstab nicht gesenkt. Und er war dafür das Vorbild, darin bestand kein Zweifel. Wie ein wahrer Anführer schickte er seine Anhänger nie auf einen Weg, den er nicht zuvor gebahnt hatte. Ich habe euch die frohe Botschaft vom Reiche Gottes verkündet und die Wünsche der gesegneten Vollkommenheit erklärt. Ich habe euch dargelegt, was den Fortschritt der Menschheit fördert und euch die Demut der Dienstbarkeit gezeigt. Ich habe diese letzteren Worte zur Betonung gewählt, weil sie meines Erachtens den Kern der Lehren Abdu'l-Bahá's aufzeigen. Erstens, sein beständiges Vorbild. Zweitens, seine Demut in der Dienstbarkeit. Dieser Geist der Dienstbarkeit war sein herausragendes Merkmal. Allein der Titel Abdu'l-Bahá, Diener der Herrlichkeit, den Bahá'u'lláh ihm verliehen hatte und mit dem er immer angesprochen werden wollte, war bezeichnend für das Wesen dieser Eigenschaft in der Bahá'í-Lehre. Er wurde einmal gebeten, Ehrenvorsitzender des Nationalen Geistigen Rates zu sein. Abdu'l-Bahá ist ein Diener, antwortete er schlicht. Ich bin Abdu'l-Bahá und nicht mehr. Es gefällt mir nicht, sollte mich jemand mit einem anderen Titel rühmen. Ich bin der Diener der gesegneten Vollkommenheit und hoffe, dass meine Dienstbarkeit Annahme findet. Wer immer mich bei einem anderen Namen nennt, wird mich damit keineswegs erfreuen. Abdu'l-Bahá und nicht mehr. Niemand darf mich anders preisen als mit diesem Namen, Abdu'l-Bahá. Und wiederum, das Geheimnis der Geheimnisse dieser Worte, Texte und Verse ist Dienstbarkeit vor der heiligen Gegenwart der Schönheit Abha und Selbstaufgabe, Vergehen und vollkommenes Erlöschen des eigenen Ichs vor der gesegneten Schwelle. Das ist mein strahlendes Diadem und meine Krone der Herrlichkeit. Damit werde ich im himmlischen Reich und im Reich dieser Welt verherrlicht werden. Und damit werde ich mich der Schönheit derer nähern, die Gott am nächsten sind. Und niemand darf dies anders auslegen. Abdu'l-Bahá sagt, dass die Daseinsstufen und die Stufen des Dienens, des Prophetentums und der Göttlichkeit beschränkt sind. Das heißt, da der Mensch, außer in den einzigartigen Fällen der Gesalbten, die allerdings nur etwa alle 1000 Jahre auftreten, weder die Stufe göttlichen Seins noch die Stufe des Prophetentums erlangen kann, ist die einzige ihm mögliche Stufe, auf die er hoffen darf, die des Dienens. Obwohl Jesus fast die gleiche Wahrheit verkündet hat, ist dies praktisch ein völlig neues Konzept, das mit der Lehre Baha'u'llahs geschaffen wurde und durch jede Tat und jedes Wort seines erhabenen Sohnes veranschaulicht wird. Es ist daher wichtig, dieses Wort und seine Auswirkungen näher zu beleuchten. Was meint Abdu'l-Bahá mit Dienstbarkeit? Welche Grundlage mag er für die explizite Annahme haben, dass der Mensch das Recht einbüßt, Mensch genannt zu werden, wenn er diese Stufe nicht erreicht? Als Jesus sagte, der Größte von euch soll euer Diener sein, doch die Armen werden das Land bekommen. Und wenn er seinen Jüngern die Füße wusch, was meinte er damit? Was versuchte er zu vermitteln? Es war genau das, was Abdu'l-Bahá mit den oben zitierten Aussagen meinte. Und das ist eine sehr einfache, beweisbare Wahrheit. Baha'u'llah sagt, Erhaben ist die Stufe des Menschen. Groß und segensreich ist dieser Tag. Der Tag, da alles, was im Menschen verborgen war, offengelegt ist und weiter offengelegt wird. Erhaben ist die Stufe des Menschen, wenn er sich fest in der Sache Gottes gegründet an Recht und Wahrheit hält. Vor dem Antlitz des Allerbarmers ist der wahre Mensch dem Himmelszelte gleich. Sein Sehen und Hören sind wie Sonne und Mond, hell strahlen seine Tugenden wie die Sterne. Ihm ist die erhabenste Stufe eigen und sein Einfluss erzieht die Welt des Seins. Und wieder sagt er, wahrlich, der Mensch wird nicht Mensch genannt, ehe er nicht von den Eigenschaften des Barmherzigen durchdrungen ist. Jetzt wird klar, als öffne sich ein weiteres Fenster für eine Brise aus der Welt der Erklärung und Einsicht, warum Abdu'l-Bahá die Stufe der Dienstbarkeit verherrlicht. Oder es wird zumindest klarer, als es ohne dieses neue und doch seit Ewigkeit gültige Menschenbild möglich war. Denn Dienst war und ist für Abdu'l-Bahá der Weg, der einzig mögliche Weg zur Größe. Und das ist, glaube ich, genau die Größe, auf die Jesus sich bezog, die Größe des wahren Menschentums. Ein Unterscheidungsmerkmal der Offenbarung Baha'u'llahs ist, dass er die Worte Jesu praxisnah erläuterte und sie in seiner göttlichen Offenbarung zur Pflicht machte. Die Demut der Dienstbarkeit war für Abdu'l-Bahá sein strahlendes Diadem und seine glorreiche Krone. Warum? Sicher nicht, um über andere hinaus geehrt und gepriesen zu werden, das wäre alles andere als Demut. Nein, nur weil er anderen so und nicht anders den Weg zur Größe zeigen konnte. Grob gesagt gibt es 3 mögliche Beziehungsarten unter Menschen: Streit, Zusammenarbeit und Dienst. In den Bereichen des häuslichen Lebens, des Handels, der Bildung, der Regierung oder wo auch immer zeigen sich diese 3 Triebkräfte in den Beziehungen. In der Regel sind alle 3 vorhanden und wollen sich durchsetzen, wenn auch oft unbewusst. Manchmal sind nur 1 oder 2 aktiv. Nehmen Sie zum Beispiel das gewöhnliche Familienleben. Dort finden wir, sagen wir, einen Vater, eine Mutter, 3 oder 4 Kinder und ein Hausmädchen. Streit gibt es immer, auch im idealistischsten Haus. Es ist nicht immer offener Streit, auch wenn oft Unstimmigkeiten entstehen, aber es gibt immer einen inneren Aufruhr in den notwendigen Bemühungen um Einheit. Dann gibt es natürlich Zusammenarbeit. denn das ist die Grundlage jedes Familienlebens, ohne die es sich schnell auflösen würde. Schließlich sehen wir noch den Dienst, vom Hausmädchen verkörpert, aber auch bei jedem Familienmitglied unterschiedlich stark ausgeprägt. Stellen wir uns vor, was selten zu finden ist, ein perfektes Dienstmädchen. Zugegebenermaßen rein hypothetisch, aber vortrefflich für den Zweck der Veranschaulichung. Sie ist effizient, kocht die köstlichsten Gerichte, ist gutmütig, immer fröhlich und zufrieden. Sie ist gehorsam, niemals starrsinnig und widerspricht nie. Sie ist klug, hat einen gesunden Menschenverstand, der den Kern eines Problems erfasst, ob es nun mit der Vorliebe des Hausherrn für Kaffee einer gewissen Stärke zu tun hat oder mit der Hausherrin, die das Frühstück im Bett liebt, trotz eines frühen Termins einer Ausschusssitzung, oder ob es um die Verlegenheit von Johnny geht, der die Speisekammer geplündert hat, was zu Bauchschmerzen führt, die vor der Mutter verborgen werden müssen. Ihre Weisheit kann sogar so weit gehen, dass sie die aktuellen Nachrichten und Marktberichte studiert, sodass Vater und Mutter es ohne weiteres mit ihr besprechen, wenn ein Vereinspapier erstellt oder ein großer Kauf getätigt werden muss. Hin und wieder male ich mir belustigt das tägliche Leben einer solchen Familie aus. Gibt es Zweifel daran, welches der Mitglieder die beherrschende Macht ist? Welches Mitglied das bedeutendste und unentbehrlichste ist? Wie groß wäre die Bestürzung in diesem Haushalt, wenn Bridget oder Mary das Arbeitsverhältnis aufkündigen wollte? Nehmen wir ein anderes Bild. Ein Lebensmittelladen um die Ecke wird in jeder Lage seinem Motto »stets zu Diensten« gerecht. Dienst vor Gewinn, Dienst vor pünktlichen Schließzeiten, Dienst vor jeder persönlichen Erwägung. So absurd solch ein hypothetischer Lebensmittelladen auch sein mag, genau so sollte ein Lebensmittelladen sein. Hängt nicht das Wohl und in Einzelfällen sogar das Leben der Gemeinde davon ab? Wenn die Profitgier überwiegt, führt das zu minderwertigen und ungesunden Lebensmitteln. Das Gesetz sieht strenge Strafen für solche Vergehen vor, aber derartige Gesetze wären überflüssig, wenn der Geist wahren Dienstes vorherrschen würde. Unser imaginärer, ziemlich absurder, idealer Laden wird jedoch von diesem Geist getragen. Kein Opfer ist dem Eigentümer und den Mitarbeitern zu groß, um sicherzustellen, dass der vollkommene Dienst nur ein Ziel kennt: die Gesundheit, Freude und das Wohlergehen der Gemeinschaft. Kann man sich das unvermeidliche Ergebnis nicht leicht vorstellen? Der Laden wäre die beherrschende Macht dieser Gemeinschaft. Sein Ruf würde sich im Land verbreiten. Seine Geschäfte würden unvorstellbar gedeihen. Eigentümer und Manager würden vielleicht von Staatsmännern konsultiert werden. Er wäre einmalig. Aber lassen wir unsere Fantasie weiterschweifen. Nehmen wir an, dass der Eigentümer neben diesem Geist des Dienstes auch noch von Weisheit und Liebe wie in der Bergpredigt erfüllt wäre. Die bloße Andeutung einer solchen Möglichkeit genügt. So ein Mann hätte eine Macht inne, die der eines Königs gleichkäme und sie übertreffen würde. Wenn der Leser bis jetzt von diesen Fantasien nicht derart gelangweilt ist, dass er das Buch verärgert zur Seite legt, dann mag er sich diesen Grundsatz auch noch im Bildungswesen vorstellen, in dem Lehrer, Schüler, Schulleiter und so weiter durch einen Geist wie diesen motiviert sind. Oder auf dem Gebiet allgemeiner Geschäftsbeziehungen, in der Regierung, bei internationalen Beziehungen. Würden nicht Glück, Wohlstand, Leistungsfähigkeit und allgemeine Wohlfahrt der Menschheit unermesslich gesteigert werden? Besonders bedeutend ist, dass in dieser Vorstellung eine Art Mensch auf diesem Planeten erscheint, der aller Erfahrung nach neu ist. Aber es sei noch angemerkt, dass ein solcher Mensch zwar neu in unseren Augen ist, aber keineswegs neu in der Beschreibung solcher Menschen wie Konfuzius, Buddha, Zarathustra, Moses, Jesus und Mohammed. Solche Menschen haben diese Ideale immer vor der Menschheit vertreten. Aber in den Lehren Baha'u'llahs und im Leben und Beispiel Abdu'l-Bahá's wurden diese Ideale zum ersten Mal in den Mittelpunkt gerückt und zur Grundlage für eine neue Weltordnung gemacht. Der Mensch ist heute dazu aufgerufen, diese Stufe zu erreichen, die ihm vom Anfang, der keinen Anfang hat, bestimmt ist. In den Worten Baha'u'llahs: Wir haben alle im Himmel und auf Erden so erschaffen, wie Gott sie vorsah. Wer sich diesem gesegneten Antlitz zuwendet, wird offenbaren, was in ihm angelegt ist. Deshalb hat Abdu'l-Bahá die Stufe des Dienens so verherrlicht. Deshalb hat er angedeutet, dass ein Mensch, der sich mit einer niedrigeren Stufe zufrieden gibt oder sein Selbst im Dienst an anderen vorzieht, sich auf die Stufe des Tieres und dessen Natur begibt und sich außerhalb der Grenzen wahren Menschentums bewegt. Der Grund ist, dass sich die Bestimmung des Menschen verändert hat. Was in der Vergangenheit als ein mögliches Ziel angedeutet wurde, ist heute eine Voraussetzung. Die Träume des Menschen, seine höchsten Träume, müssen nun verwirklicht werden. Und der Weg zur Verwirklichung ist der Weg des Dienstes. Sein Ziel, das Erreichen der Stufe wahrer Dienstbarkeit. Die Süße der Dienstbarkeit ist die Nahrung meines Geistes. Diese Worte des Meisters weisen auf die Quelle seiner Macht. Er verkörperte ein weit höheres Maß an Dienstbarkeit, als es sich meiner blühende Fantasie in den oben beschriebenen hypothetischen Fällen vorzustellen vermochte. Sie ging viel tiefer. Sie stieg zu weit höheren Höhen empor. Diese Eigenschaft gehörte zu seinem innersten Wesen und manifestierte sich in jedem Blick, jeder Geste, jeder Handlung, ja fast in jedem Atemzug. Das folgende Gebet bringt die göttliche Stufe, die er in seinem Herzen der Dienstbarkeit zuschrieb, deutlich zum Ausdruck. Liest jemand diese Worte mit Augen, von denen die Schleier des Selbstes abgefallen sind, dann wird er die Herrlichkeit erblicken, zu der die Menschheit aufsteigen kann. Und er wird die vor unseren blinden, vom Selbst getrübten Augen verhüllte Wahrheit erkennen. Er ist der Allherrliche. O Gott, mein Gott! Demütig und unter Tränen erhebe ich meine flehenden Hände zu dir und bedecke mein Angesicht im Staub deiner Schwelle, die erhaben ist über das Wissen der Gelehrten und das Lob aller, die dich verherrlichen. Schaue mit dem Auge deines Erbarmens auf deinen Diener, der bescheiden und demütig an deiner Pforte steht, und tauche ihn ein in das Meer deiner ewigen Gnade. Herr, er ist ein armer, demütiger Diener, der von dir bezaubert dich anfleht, der gefangen in deine Hand inbrünstig zu dir betet, der dir vertrauend in Tränen vor deinem Angesicht zu dir ruft und flehend zu dir spricht. O Herr, mein Gott, schenke mir deine Gnade, deinen Geliebten zu dienen. Stärke mich in meiner Dienstbarkeit vor dir, erleuchte meine Stirn mit dem Lichte der Anbetung an deinem Hof der Heiligkeit und des Gebets zu deinem Reich der Größe. Hilf mir, selbstlos zu sein am himmlischen Zugang zu deinem Tor und hilf mir, in deinen heiligen Gefilden von allem losgelöst zu sein. Herr, gib mir zu trinken aus dem Kelch der Selbstlosigkeit, hülle mich in ihr Gewand, tauche mich ein in ihr Meer, mache mich zu Staub auf dem Pfade deiner Geliebten und gib, dass ich meine Seele opfere für die Erde, die durch die Spur deiner Erwählten auf deinem Pfad geadelt ist, o du Herr der Herrlichkeit in der höchsten Höhe. Mit diesem Gebet ruft dein Diener zu dir im Morgengrauen und zur Nachtzeit. Erfülle seines Herzens Wunsch, o Herr, erleuchte sein Herz, erheitere seine Brust, entzünde sein Licht, dass er deiner Sache und deinen Dienern diene. Du bist der Schenkende, der Mitleidige, der Allgütige, der Gnadenreiche, der Barmherzige, der Erbarmer.